Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. So ganz vereint ist das Vereinigte Königreich gerade nicht. Das zeigt sich zum Beispiel an der verschärften Tonlage zwischen London und Edinburgh. Wie es um die Pläne einer Loslösung Schottlands steht, dazu gleich mehr. In Schweden sterben mehr junge Männer durch Schusswaffen als in anderen Ländern der EU. Und das hat auch mit dem grassierenden Waffenschmuggel in Europa zu tun. Und dann blicken wir noch nach Malta. Die Regierung ist dabei, das Abtreibungsverbot leicht zu lockern. Warum? Auch dazu gleich mehr in dieser Ausgabe von Europa heute. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach von einer bitteren Pille. Was sie damit meinte, das war eine Entscheidung des obersten britischen Gerichts in London. Die Richter haben in der letzten Woche einem Unabhängigkeitsreferendum in Schottland eine Absage erteilt. Mit der Begründung, so ein Referendum könne die Regionalregierung in Edinburgh nur mit Zustimmung aus London abhalten. Und die wird nicht kommen, im Gegenteil. Der britische Premierminister Rishi Sunak stellte klar, für ihn sei die Diskussion darüber nun beendet. Und in Schottland? Was bedeutet der Richterspruch für die Unabhängigkeitspläne und wie geht die Regionalregierung jetzt weiter vor? Darüber habe ich vor der Sendung mit Angus Robertson gesprochen. Angus Robertson ist ein wichtiger politischer Mitstreiter von Nicola Sturgeon. Er ist nicht nur in der schottischen Nationalpartei SNP, sondern er ist Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Kultur. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er mit diesem kategorischen Nein aus London gerechnet hat oder ob ihn das Aus dann doch überrascht hat.
Also es war keine große Überraschung. Ich muss zuerst sagen, wir akzeptieren als Demokraten und respektieren das Urteil des obersten Gerichtshofs. Er schafft kein Recht, er legt es nur aus. Ich muss dazu hinzufügen, dass dieser Fall hat eigentlich die Schwäche der britischen Verfassung gezeigt und unabhängig davon, wie die schottische Bevölkerung abstimmt oder wie oft sie ein Parlament wählt, das ein Referendum und die Unabhängigkeit befürwortet, kann sie vom britischen Premierminister mit einem Nein abgewiesen werden. Das kann nicht richtig sein.
Was ändert dieses Nein aus London denn jetzt an Ihren Plänen, Schottland in die Unabhängigkeit zu führen?
Im Grunde genommen ändert sich nichts. Die Menschen in Schottland haben dem schottischen Parlament ein klares Mandat erteilt, ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten. Bei wiederholten Wahlen, sowohl zum schottischen Parlament als auch zum Parlament in London, also in 2016, 2017, 2019 und zuletzt im Mai 2021, haben die Menschen in Schottland eine Mehrheit von Abgeordneten gewählt, die ein Referendum unterstützen. Und im Mai letzten Jahres wurden 72 der 129 Abgeordneten auf der Grundlage von Parteiprogrammen gewählt, die sie zu einem Referendum über die schottische Unabhängigkeit in diesem Parlament verpflichtet. Also sollte die britische Regierung dem schottischen Volk weiterhin das Recht verweigern, selbst zu entscheiden, werden die Menschen in Schottland bei den nächsten Parlamentswahlen über die Unabhängigkeit abstimmen können.
Sie sind ja ein erfahrener Wahlkampfmanager. Sie haben unter anderem auch die SNP-Kampagne für das Unabhängigkeitsreferendum 2014 geleitet. Damals war eine Mehrheit gegen eine Loslösung von London, rund 55%. Was macht Sie denn so sicher, dass das jetzt anders wäre?
Also inzwischen ist Brexit passiert und das ist eine ganz wichtige Realität zu verstehen, weil die überwältigende Mehrheit der schottischen Bevölkerung hat für den Verbleib in der EU gestimmt. Also wir haben mit 62% für einen Verbleib in Europa abgestimmt. Und die schottischen Parlamentswahlen im Mai letzten Jahres haben noch einmal deutlich gemacht, dass die schottische Bevölkerung unsere Auffassung unterstützt, dass ein möglichst baldiger Wiedereintritt in der Europäischen Union als unabhängiges Land die beste Zukunft für Schottland darstellt. Also das ist unsere neue Realität. Wir wollen zurück nach Europa und wir werden das nur als unabhängiger Staat schaffen können, weil unsere Freundinnen und Nachbarn in England, sie wollen ihren eigenen Weg los von Europa weiter machen, obwohl das eine ganz schädliche Realität für uns schafft. Wir haben eine andere Lösung, die beste Lösung, die einzige Lösung, und das ist zurück in die Europäische Union, und das können wir nur als unabhängiger Staat machen.
Sie sagen, und das ist auch das Argument von Nicola Sturgeon, dass der Brexit die Lage verändert hat. Wo merkt die schottische Bevölkerung den Brexit denn besonders gerade?
Naja, man spürt das in vielen Hinsichten. Also wirtschaftlich hat es nur Nachteile gebracht. Wir haben auch von einer sehr hohen Anteil an EU-Mitbürgern in Schottland in den letzten Jahren und Jahrzehnten als äußerst positiv eine Erfahrung gemacht. Und seit Brexit haben wir leider sehr viele EU-Mitbürger und Mitbürgerinnen verloren, die zurückgekehrt haben. Und das ist ein Riesennachteil. Ich meine, die Sendung ist nicht lang genug, über diese Frage zu diskutieren. Es sind keine Vorteile. Alles, was wir zurzeit machen müssen, ist, die Schaden in Grenzen zu halten. Viel besser wäre es, dass wir weiterhin in Europa wären. Es tut mir wirklich leid, dass unsere Freunde in England weiterhin auf Kurs Brexit steuern und glauben, dass es Vorteile bringt. Ich sage im Übrigen, britische Minister stehen im Unterhaus in London und werden gefragt, bitte, welche Vorteile sind überhaupt von Brexit? Und sie können keine nennen. Da sind keine Vorteile, da sind nur Nachteile. Und in Schottland als überzeugte Europäer wissen wir, dass unsere einzige vernünftige Zukunft ist wieder in die EU einzukehren.
Sie sagen, es gibt den Verlust von EU-Bürgern. Wo zeigt sich denn die Not an Arbeitskräften besonders in Schottland und wie wirkt sich das aus? Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen.
Naja, im Tourismusbereich ist ein sehr gutes Beispiel. Also in der Gastronomie ist ein anderer, und wir haben in den letzten Tagen gehört von der Ausmaß der Verlust an Arbeitskräften in unsere Krankenhäuser, im National Health Service. Also die Verluste sind überall zu spüren, und das ist eine Riesenherausforderung. Also die schottische Regierung, unsere Landesregierung, hat die Entscheidungskraft über viele Fragen im Gesundheitswesen, unsere Schulen und auch im Wirtschaftsbereich. Aber die größten Fragen werden immer noch von der britischen Regierung getroffen, und leider bringt es uns nur Nachteile. Also wir leiden unter die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren. Die britische Wirtschaft schrumpft. Es ist einerseits sehr deprimierend, aber andererseits, also wir können es nicht so hinnehmen. Wir müssen handeln. Und obwohl wir diese Gerichtsentscheid in London zur Kenntnis nehmen müssen, bedeutet es ja nicht, dass wir aufgeben auf unseren Kurs wieder zurück in der Europäischen Union.
Warum die schottische Regierung auf ihrem Unabhängigkeitskurs bleibt, dazu war das Angus Robertson, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Kultur. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Schweden hat ein Problem, und das heißt Bandenkriminalität. Schießereien zwischen rivalisierenden Gangs sind das sichtbarste Zeichen. Die wenigsten dieser Verbrechen werden jedoch aufgeklärt. Und trotzdem vermuten Ermittler, dass nicht selten bei diesen Taten Waffen aus dem früheren Jugoslawien zum Einsatz kommen, aus dem Krieg, der mehr als 25 Jahre zurückliegt. Es soll sich um Millionen von Waffen handeln. Nun warnen Experten, dass nach dem Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eine weitere Welle des Waffenschmuggels Europa erreichen könnte. Schweden will dafür gerüstet sein. Aus Stockholm, Christian Stichler.
Adriana war bara ute och gick med hunden när hon blev offer för skott, tänkt för helt andra personer.
Der Fall Adriana, er hat in Schweden für Bestürzung gesorgt und beschäftigt die Polizei noch immer. Der Fall Adriana ist der Tod eines 12-jährigen Mädchens, das im August 2020 nachts mit seinem Hund im Süden von Stockholm unterwegs war. Als Adriana in dieser Nacht auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants kommt, fallen plötzlich Schüsse. Eine Kugel trifft das Mädchen tödlich. Die Tatwaffe, nach Angaben der Polizei, ein Maschinengewehr aus dem ehemaligen Jugoslawien. Noch immer tauchen in Schweden illegale Waffen auf, die ihren Ursprung auf dem Balkan haben. Gerade die Wege von dort in den Norden hätten sich in den vergangenen 30 Jahren gut eingespielt, so Sanimir Resic, Professor für Osteuropa-Studien an der Universität Lund im schwedischen Fernsehen.
Under 90-talet och de här krigen.
Während der 90er Jahre und dem Balkankrieg haben sich eine Infrastruktur und Wege für den Schmuggel von Drogen, Tabak und Frauen in der Region aufgebaut, die sehr einfach auch für diese Art von Waffen genutzt werden können. Das hat sich alles langsam aufgebaut. Aber auch jetzt, 25 Jahre später, nutzt man noch diese Balkanroute.
25 Jahre, man anwendet sich auf Balkanrouten.
Noch immer kommen Waffen im Norden Europas an, mit tödlichen Folgen. In Schweden sterben mehr junge Männer durch Schusswaffen als in jedem anderen Land der EU. Und die Gangs verlangen nach immer moderneren Waffen, erklärt Nadim Ghazale, schwedischer Polizist und Experte in Sachen organisierte Kriminalität. In den Vororten und bei den kriminellen Gangs und Netzwerken hat sich über lange Zeit eine Subkultur entwickelt. Waffen sind eine Art Kapital, eine Währung. Und wenn die Nachfrage in Schweden so groß ist, dann gibt es immer einen anderen, der ein Geschäft wittert. Das ist wie eine klassische Marktwirtschaft. Das schwedische Justizministerium hat erst im vergangenen Jahr ein neues Programm auf den Weg gebracht, um den Waffenschmuggel in den Griff zu bekommen. Daran beteiligt sind der schwedische Zoll, die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Das Programm läuft noch bis zum Sommer kommenden Jahres. Nun wächst aber die Sorge, dass auch aus dem ukrainischen Kriegsgebiet Waffen herausgeschmuggelt werden könnten. Erste Berichte der finnischen Polizei hat die Ukraine zwar sofort dementiert, aber auch Europol hat bereits vor einem Schmuggel mit Kriegswaffen gewarnt. Und in Schweden gibt es bei der Polizei erste Hinweise, dass sich die Kriminellen im eigenen Land genau für solche Waffen interessieren. Selbst in Brüssel ist das Thema inzwischen angekommen. Die EU-Kommissarin für Inneres, die Schwedin Ylva Johansson, blickt durchaus auch mit dieser Sorge auf den Krieg in der Ukraine, wie sie dem schwedischen Fernsehen vor kurzem sagte. Irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Und wir haben nicht zuletzt nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien gelernt, dass Waffen noch im Umlauf sein können, lange nachdem ein Krieg beendet wurde. Bereits im Juli hat Johansson in Moldau eine Unterstützungsstelle der EU für innere Sicherheit und Grenzmanagement eröffnet. Sie soll unter anderem dabei helfen, den illegalen Waffenhandel über das Land zu unterbinden. Sanimir Resic, der Professor für Osteuropa-Studien, ist allerdings wenig optimistisch. Ein vom Krieg ausgemergeltes Land bietet am Ende immer einen Nährboden für den illegalen Handel mit Waffen. Nach jedem Krieg sehen wir Gesellschaften, die total zerstört sind. Der Wilde Westen war das Ergebnis des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. So wird es in diesem Fall auch sein. Wir waren sehr großzügig mit der Ukraine und das zu Recht. Aber nach dem Krieg müssen wir hart sein. Das muss man unterbinden, auch wenn ich befürchte, dass das Problem nach Kriegsende groß sein wird. Europa muss besser vorbereitet sein als beim letzten großen Krieg auf europäischem Boden. Darin sind sich fast alle Expertinnen und Experten in Schweden einig. Denn wenn Kriegswaffen erst einmal das ehemalige Kriegsgebiet verlassen haben, dann ist der Handel mit ihnen nur schwer zu stoppen. Und die Gefahr ist groß, dass sie dann irgendwo wieder auftauchen, selbst wenn dazwischen viele Jahre vergehen.
Schweden und die Sorge vor Waffenschmuggel. Aus Stockholm berichtete Christian Stichler. Wenn es um das Recht auf Abtreibung geht, dann zeigt sich in Europa kein einheitliches Bild. Auf der einen Seite stehen Länder wie die Niederlande, Schweden oder auch Frankreich mit einer liberalen Haltung. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Polen oder auch Malta, in denen es verboten ist, eine Schwangerschaft abzubrechen. Malta hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze weltweit. Wie streng? Das hat sich in diesem Sommer gezeigt. Der Fall einer schwangeren Touristin aus den USA sorgte für großes Aufsehen und hat jetzt nicht nur ein juristisches, sondern auch ein politisches Nachspiel, wie Elisabeth Pongratz berichtet.
Die Anwältin Lara Dimitrijevic hat immer viel zu tun. Zu ihrem Spezialgebiet gehören die Menschenrechte und die Rechte der Frauen. Gerade vertritt sie die Amerikanerin Andrea Prudente. Die 38-Jährige machte im Sommer Urlaub, als es bei ihrer Schwangerschaft plötzlich zu Komplikationen kam. Sie hatte starke Blutungen, die Fruchtblase war geplatzt. Es war klar, dass ihre Schwangerschaft nicht lebensfähig war. Es gab keine Möglichkeit, den Fötus in irgendeiner Weise zu retten, denn sie war erst in der 16. Woche schwanger. Aber es gab immer noch einen Herzschlag Und weil es noch einen Herzschlag gab, konnten die Mediziner nicht mit dem Abbruch beginnen. Denn wenn sie das täten, würden sie sich strafbar machen, da das eine Abtreibung wäre. Die Amerikanerin war auf Malta, dem EU-Staat, in dem ein striktes Abtreibungsverbot gilt. Deshalb wurde nichts getan, tagelang. Doch ihr Leben, so Anwältin Dmitrijewitsch, war in Gefahr. Das habe auch ihre Krankenversicherung so gesehen. Sie wurde dann von Malta aus evakuiert und nach Mallorca gebracht. Denn als sich die Reiseversicherung an die medizinischen Fachkräfte gewandt hatte, sagten diese, dass das Leben einer Frau in dieser Situation ernsthaft gefährdet sei. Und das war einer der Gründe, warum sie dann medizinisch evakuiert wurde. Die Amerikanerin verklagt nun den Staat Malta. Mehrere Menschenrechte seien verletzt worden. Ihre schlimmen Erlebnisse haben dem Inselstaat viele negative Schlagzeilen gebracht. Nach Ansicht von Isabel Stabile hat das die Regierung zum Nachdenken gebracht. Die Gynäkologin ist Professorin an der Universität von Malta und engagiert sich in der Gruppe Doctors for Choice – Ärzte für eine Wahl. Der Andrea Prudente-Fall hat Malta aus den falschen Gründen ins Rampenlicht gerückt. Das hat der Premierminister zugegeben. Deshalb tue sich etwas in Malta endlich. Die Bestimmungen für eine Abtreibung werden leicht gelockert. Gerade waren sie zur zweiten Lesung im Parlament. Sollten sie wirklich wie geplant umgesetzt werden, dürfen Ärzte künftig einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, wenn das Leben der Mutter in ernsthafter Gefahr ist. Das sei, so Stabile, ein historischer Meilenstein, auch wenn die Änderungen nicht weit genug gehen würden. Sie erlauben keine Abtreibung bei Anomalien des Fötus, bei Vergewaltigung oder Inzest oder bei ungewollter Schwangerschaft. Sie sind also im Vergleich zu Gesetzen in anderen Ländern nicht gut genug, aber sie sind ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn Abtreibung in Malta verboten ist und strafrechtlich verfolgt wird, so wird doch schon jetzt abgetrieben. Während einer frühen Schwangerschaft, so erzählt die Ärztin, besorgen sich die Frauen über das Internet Abtreibungspillen. Unterstützung dafür gibt es etwa von Organisationen We Women Help Women. Oder sie fliegen in ein anderes Land, so wie es etwa Andrea Prudente tun musste. Doch das kostet Geld und die Abtreibung ist mit einem Stigma verbunden. Nach wie vor gäbe es das in der maltesischen Gesellschaft, meint Lisa Caruana Finkel, die über den soziokulturellen Aspekt der Abtreibung forscht. Sie ist immer noch stigmatisiert, aber in den letzten Jahren können wir Veränderungen beobachten. Zunächst einmal wird heutzutage häufiger über Abtreibung gesprochen. Die Menschen haben weniger Angst, ihre Meinung zu äußern oder darüber zu reden. Organisationen wie Doctors for Choice veranstalten Aktionen oder melden sich immer wieder zu Wort. Damit bleibe das Thema auf der Agenda. Auch führen sie regelmäßig Umfragen durch, erzählt die Frauenärztin Stabile. Die neueste im August habe eine große Veränderung abgebildet. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten sprach sich dafür aus, Abtreibung zu entkriminalisieren, also nicht mehr strafrechtlich zu verfolgen. Das sei in Malta zum ersten Mal so gewesen.
Warum in Malta das Abtreibungsverbot leicht gelockert wird, dazu war das Elisabeth Pongratz. Das war's von uns, von Europa heute. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuhören und tschüss, Ihre Katrin Michaelsen.